ohne Geschichte, Verbrechen, die größten Kriminalfälle aller Zeiten.
Hallo und willkommen zu Verbrechen, Geschichte, den spektakulärsten historischen Kriminalfällen. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo Rüdiger.
Heute gleich am Anfang machen wir einen Fall aus Österreich, der damals für ziemliches Aufsehen gesorgt hat, nämlich den Räuberhauptmann Grasl.
Das ist ein herrlicher Fall, vor allem wir haben es hier mit einem Verbrecher zu tun, der in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen zwischen dem Räuber Hotzenplotz und Robin Hood angesiedelt ist. Und wir werden uns jetzt anschauen, wie schaut dieser historische Verbrecher, dieser berühmte Räuberhauptmann Grasl aus.
War er ein Guter oder war er kein Guter?
Also er war sicher kein Guter, sonst wäre er nicht gehängt worden, sonst hätte er ja auch diese ganzen Verbrechen nicht gemacht. Aber die Ursache oder auch der Lebensweg dieses Räuberhauptmann Grasls, wie es so weit kam, das ist etwas, wo man ganz genau hinschauen muss und da würde ich nicht gleich ein Urteil fällen.
Gut, dann schauen wir uns doch mal das historische Umfeld mal genauer an. Wann hat denn der Räuberhauptmann Grasl gelebt und wann hat er seinen Kopf verloren?
Ich würde sagen, wir gehen da jetzt ein bisschen nach dem Zwiebelschalenprinzip vor. Wir nehmen die äußere Schale und gehen dann immer mehr ins Innere, damit wir diesen historischen Verbrecher auch wirklich, wirklich gut fassbar machen können. Johann Georg Grasl wird 1790 geboren. Er wird nur 28 Jahre alt und wir werden uns jetzt mal anschauen, was ist das für Zeitspanne? Wovon sprechen wir da? 1790, Kaiser Leopold II. Regiert, 1792 kommt Kaiser Franz auf den Thron. Das ist jemand, der sehr, sehr lange regiert und wo es extrem viele Umbrüche gibt. 1790 ist insofern interessant, weil ja 1789 die Französische Revolution stattgefunden hat und das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen auf Österreich. Die Französische Revolution bringt Napoleon hervor. Und der Napoleon hat die unangenehme Eigenschaft, dass er erstmal ganz Europa erobert, halb Europa schnell und dann
ziemlich expansiver Bursche.
Und dann hat er auch noch diese zusätzliche unangenehme Eigenschaft, dass er angestammte Dynastien vom Thron fegt und die eigenen Geschwister einsetzt. Und das heißt, für Österreich ist das insofern ein Thema, dass Österreich die Hauptlast dieser napoleonischen Kriege trägt. Und das hat natürlich Auswirkungen für die Menschen ganz unten. Und da gehört dieser Räuberhauptmann hin. Napoleonische Kriege heißt für Österreich erstens permanente Kriege. Permanent werden Männer eingezogen. Verwüstung gibt's im Land. Diese Kriege werden durch Papiergeld finanziert, also Inflation. Das heißt, mit diesen napoleonischen Kriegen kommt es zu einem Wohlstandsverlust und die Menschen ganz unten trifft's natürlich am härtesten. Und da ganz unten ist der Räuberhauptmann Grasl, wie er später genannt wird, angesiedelt.
Jetzt wird man ja nicht als Räuberhauptmann geboren. Das ist ja auch ein Beruf, den man mehr oder minder erlernen muss. Als was wurde er denn geboren?
Dieser Räuberhauptmann wurde in die unterste soziale Schicht geboren, die man sich überhaupt vorstellen kann, auch für damalige Verhältnisse. Er ist nämlich der Sohn einer Abdeckerfamilie.
Wieder mal die Abdecker?
Ja.
Die haben wir schon, damals besprochen, als wir uns in Salzburg gewidmet haben.
Dem Zauberer Jackel.
Dem Zauberer Jackel-Prozess.
Das ist ja das Interessante an diesen historischen Fällen. Man kann ja dann relativ leicht erklären, wie etwas passiert und warum vielleicht manche Menschen einen gewissen Weg eingeschlagen haben. Also er wird geboren als Sohn einer Abdeckerfamilie. Und dazu sollte man jetzt auch ein bisschen drüber sprechen, wo leben diese Menschen, wie leben diese Menschen, weil sich dadurch schon sehr viele Sachen für später ergeben.
Und was ist ein Abdecker vor allem?
Ein Abdecker ist jemand, der den Auftrag bekommt und davon lebt er dann auch, verendetes Tier von der Straße zu entfernen, zu vergraben. Als Bezahlung bekommt er die Haut der Tiere. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, von dem kann niemand leben. Das heißt, bei Abdeckerfamilien geht immer der Erwerb Hand in Hand mit Bettelei, mit Prostitution, hin und wieder auch Diebstähle. Das heißt, die sind schon immer sehr nah angesiedelt am Verbrechen. Zusätzlich tragen sie ein riesiges Stigma. Man will auch nicht mit ihnen leben. Das heißt, die Familie Grasl lebt jeweils dort, wo sie halt gerade ist, immer außerhalb der Gesellschaft. Man findet heute noch in Niederösterreich Höfe, Häuser, die so richtig im Feld liegen. Das sind so ehemalige Abdeckerhäuser. Das heißt, diese Familien sind schon mal überhaupt nicht in die Gesellschaft eingebettet, auch nicht in die unterste Gesellschaft am Land. Das ist schon mal eine Gesellschaft, die sehr für sich ist. Und die haben ein relativ großes Netzwerk. Es will auch niemand Mitglieder aus Abdeckerfamilien heiraten. Das heißt, auch das Heiratsverhalten ist immer untereinander. Das heißt, es ist schon mal ein gewisses Netz, in das dieser Grasl hineingeboren wird. Und vor allem, es gibt von Anfang an keinen anderen Weg, als das, was er macht. Und für später ist es interessant, weil eben diese Höfe so abgelegen liegen, eignen sich diese Höfe später ideal für Verstecke.
Ja, das wird er dann noch brauchen. Jetzt haben wir gesprochen, in welche Klasse er hineingeboren wurde. Leider für ihn keine gute. Aber in welchen Ort wurde er hineingeboren?
Geboren ist er in Neuserowitz. Das liegt heute im südlichen Mähren. Und damit haben wir auch schon sein späteres Gebiet, wo er dann tätig unter Anführungszeichen wird. Also das Bewegungsprofil des späteren Verbrechers Strasl bewegt sich im Waldviertel, geht hinauf über die heutige mährische Grenze. Und in diesem, wenn man so das kreisförmig aufzeichnen würde, in diesem Kreis finden diese ganzen Überfälle statt und auch alles andere, was er dann macht. Das heißt, das ist so das Gebiet, das er eingrenzen kann. Was wichtig zu erwähnen ist, ist die Zeit, in der er geboren ist, ist die Zeit vor dem Ende der Grundherrschaft 1848.
Was heißt Grundherrschaft?
Das heißt, dass die unterste Ebene der Gerichtsbarkeit und der Polizeiarbeit, würden wir heute sagen, vom Adel wahrgenommen wird. Es gibt ja auch keine Gendarmerie am Land, die wird erst 1848 eingeführt. Und das heißt, die zuständig sind, um diese Verbrecher zu jagen, zu bestrafen, sind die Adeligen. In dieser Grundherrschaft, wo ein Verbrechen geschieht, wird dann der Verbrecher verurteilt. Das Problem ist, dass dieses Prinzip der Grundherrschaft, dieses System der Grundherrschaft schon extrem im Bröckeln ist. Und das kommt diesen Räuberbanden und diesen Räubern sehr zugute. Das funktioniert einfach nicht mehr gut.
Weil es die Leute ablehnen oder weil der Adel sich nicht darum kümmert, Verbrechen zu verfolgen?
Weil es ganz salopp gesprochen immer mit Kosten verbunden ist. Also ich habe mal in einer Abhandlung gelesen, es war auch so ein bisschen ein Problem, dass es mit der Kommunikation nicht gepasst hat zwischen den Grundherrschaften. Ich würde das viel drastischer formulieren, nämlich der größte Gewinn, den ein Grundherr haben konnte, ist, wenn ein Räuber von seinem Gebiet verschwindet. Das heißt, das unausgesprochene Prinzip war, du, ich lass dich laufen, mach's gern beim Nachbarn.
Floriane-Prinzip.
Genau,
quasi,
aber mach's nicht bei mir. Und das haben die Adligen schon sehr verwendet, weil man musste einen Gerichtsdiener anstellen. Wenn jemand verurteilt wurde, musste man den in den Kerker sperren. Also das ist dann meistens in Schlössern der Fall gewesen. Dann musste man sie auch noch durchfüttern. Das heißt, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Aber die Zentralgewalt hat sich noch nicht so durchgesetzt. Vor allem bei diesen kleineren Verbrechen, die da am Anfang passieren. Und das kommt natürlich diesen Banden sehr zugute. Und auch das ist so interessant beim Grasl, dass er so in jeder Hinsicht in eine Umbruchszeit einfach hineinfällt.
In einer Umbruchszeit war wohl auch schon sein Vater, denn in ganz jungen und frühen Jahren wurde der Vater von Grasl ja bereits verhaftet.
Aus den gleichen Gründen, die ich vorher beschrieben habe, auch der war ein Abdecker, auch der hat immer wieder seine Streifzüge gemacht, wo er dann etwas gestohlen hat. Und es ist ja auch interessant, dass auch bei seinen Eltern schon in späteren Akten dann erwähnt wurde, dass sie sich großenteils von Betteln ernährt haben. Das heißt, die Übergänge sind da so unglaublich fließend. Die Familie war von Anfang an von Armut verfolgt. Zum Wendepunkt im Leben des Jungen, Johann Georg Grasl, wird dann die Verhaftung des Vaters. Weil da bleibt dann die Mutter zurück, die Mutter geht auf Bettelzüge und nimmt den Sohn mit.
Zum Stehlen gebracht hat ihn allerdings ausgerechnet die eigene Mutter.
Stimmt, bei diesen Betteltouren begegnet sie dann einem Mann, der für die Biografie von Grasl sehr wichtig wird, nämlich dem Johann Georg Berger, genannt Pieringer. Und er nimmt den jetzt jungen Teenager Grasl unter die Fittiche und die Mutter drängt den Sohn jetzt mit Pieringer und dessen Sohn quasi Lehrjahre anzufangen, kleinere Diebstähle zu machen. Das ist so diese inoffizielle Lehrzeit, die er macht. Das beginnt dann im Jahr 1806. Da ist er 16 Jahre alt und da bekommt er die ersten Eindrücke. Am Anfang muss er nur Schmiere stehen, bekommt dafür einen Anteil an der Beute. Und dass wir auch ein bisschen einordnen können, um welche Schätze es da geht. Der Anteil an der ersten Beute waren 2 Leintücher und ein Bettüberzug.
Da frage ich mich, was hat er damit gemacht? Weil hat er ein Bett gehabt?
Oder hat er es dann
einfach weiterverkauft irgendwo?
Genau, ja. Es gab natürlich Kontakt mit Hehler. Diese ganzen Gegenstände, die gestohlen wurden, die kamen schnell wieder in Umlauf. Das heißt, man hat dann wieder jemanden gekannt, der das Diebesgut übernommen hat. Das wurde weiterverkauft. Also er hat aus diesen Dingen sehr, sehr wenig Geld bekommen. Und man sieht ja auch, wie ärmlich die ganze Umgebung war. Also wenn das dann die Ergebnisse waren, dieser Pieringer wird nicht viel mehr mitgenommen haben. Und dadurch müssen sie natürlich auch andauernd auf irgendeinen Diebeszug gehen, damit da irgendwas reinkommt.
Das Abdeckernetzwerk funktioniert jedenfalls auch bei der Hehlerei.
Das sind riesige Netzwerke, die sich über heutige nationale Grenzen auch strecken.
Nach ein paar Jahren kommt der Vater von Grasl aus dem Gefängnis. Wird dadurch irgendwas besser?
Nein, gar nichts. Er wird nur professioneller, weil er geht jetzt mit dem Vater auf seine Touren. Und im Februar 1809 führen sie zum Beispiel 3 Einbrüche durch. Da ist die Beute dann schon größer, die gehört ihnen. Da stehlen sie zum Beispiel eine Goldhaube und 300 Gulden Bargeld. Und 300 Gulden Bargeld, das ist schon eine ordentliche Summe. Und so kommt er jetzt in diese professionelle Laufbahn weiter hinein. Allerdings wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil bei einem Einbruch die Tochter eines Baumwollhändlers so misshandelt wird, dass sie ihr Gehör verliert. Das heißt, da überschreitet Grasl schon die erste Grenze in sehr jungen Jahren. Und das wird dann später beim Prozess natürlich ein Riesenthema.
Und vor allem, wenn man Leute überfällt, die 300 Gulden zu Hause liegen haben, sind die wahrscheinlich bei einer Strafverfolgung mehr interessiert als Leute, die ein Leintuch zu verlieren haben.
Natürlich.
Man fällt auf.
Natürlich, aber diese ganzen körperlichen Angriffe, die dann später auch stattfinden, das sind ja die dann wirklich in den Prozessen zum großen Thema werden.
Also nach den ersten paar Coups wird dieses Räuberleben ja richtige Routine für ihn.
Er ist schon relativ routiniert, es kommt dann zu weiteren Einbrüchen, manchmal macht er Aufpasserdienste, dann ist er zum Beispiel für den Abtransport der Beute zuständig oder zu Hilfsdiensten in ausgeräumten Häusern und da erwirbt er schon relativ viel. Interessanterweise bekommt diese Familie relativ oft Tipps von Gerichtsdienern. Ausgerechnet von Gerichtsdienern. Die sind nämlich auch im ländlichen Raum eine Gruppe, mit der man wenig zu tun haben will, vor allem deshalb, weil sie die zahlreich verhängten Körperstrafen ausführen müssen. Das heißt, also,
die Menschen.
Natürlich, ja. Und da haben sie dann wieder eine Gruppe, mit der sie eng zusammenarbeiten können. 1810 kommt es dann zu einem sehr brutalen Raub. Da wird ein 71-Jähriger blutig niedergeschlagen, seine Frau bewusstlos geschlagen. Und da wird die Beute dann auch wieder sehr, sehr beachtlich. Also da nehmen sie zum Beispiel Papier und Silbergeld mit Silberlöffel, Kleider und Wäsche, eine goldene Taschenuhr, Dukaten. Und das heißt, man sieht, sie kommen ein bisschen auf den Genuss, es wird schon mehr, was sie erbeuten. Und so geht das dann immer weiter.
Für eine Räuberbande, die man ja braucht, wenn man Räuberhauptmann werden soll, fehlt ihm ja noch die Crew. Aber da lernt er jetzt ja bald einen seiner wichtigsten Mitarbeiter, wollen wir es mal nennen, kennen.
Genau, er lernt den Ignaz Stangl kennen, genannt der schöne Natzl, also ein sehr gut aussehender Verbrecher offenbar. Und mit dem geht er jetzt gemeinsam auf Tour. Die Geschichte von diesem schönen Natzl ist insofern interessant, weil er so diese typische Bettelei- und Verbrecherkarriere richtig verkörpert. Er war nämlich in ein Infanterieregiment eingezogen worden, war in französischer Kriegsgefangenschaft, napoleonische Kriege, von denen wir gerade gesprochen haben, und hat dann schließlich desertiert. Und was kann man dann machen, wenn man desertiert? Offiziell taucht man nicht auf, man muss von etwas leben. Das heißt, das sind so diese klassischen Sachen, die jetzt auftauchen. Immer mehr Soldaten gehen einfach nicht zurück, laufen davon. Und das sind halt auch diese Männer, die jetzt zunehmend in den Sog von Räubern wie dem Grasl kommen.
Und die kennen sich auch mit Schusswaffen aus und mit anderen Dingen kampfmäßig und so.
Also das sind natürlich Männer, die schon anderes erlebt haben. Also für die ist ein kleiner Einbruch bei einer alten Dame nicht das große Ding.
Ist die Gewaltschwelle etwas geringer, ja.
Genau. Er überredet jetzt Grasl überredet Ignaz Stangl zu einer gemeinsamen Untat. Und die ist jetzt relativ lustig, weil die beiden brechen auf, möchten einen Überfall machen. Der Überfall klappt auch. Sie erbeuten 1000 Gulden, stehlen relativ wertvolle Stoffe, dann beginnen die Verkaufsverhandlungen bei einer Wirtin, die da auch im Bunde ist und die kommt dann drauf, dass ihr eigener Cousin bestohlen wurde. Das heißt, man sollte sein Netzwerk auch nicht wirklich verärgern und damit ist dieser erste gemeinsame Coup nicht sehr erfolgreich.
Sie können
das aber irgendwie abwickeln. Das weiß man nicht so. Also das kann man den Akten jetzt nicht entnehmen. Es wurde im Nachhinein dann aufgeklärt, aber man kann jetzt nicht sagen, ob es zurückkam, aber nur was alles passieren kann. Also man, auch so ein Räuberhauptmann ist nicht wirklich verfehlern
gefallen. Die Welt ist ein Dorf und das Waldviertel ist recht.
Genau. Unmittelbar nach diesem humoristischen Überfall, wo auch niemand verletzt wurde, gibt es allerdings dann einen sehr unangenehmen Vorfall. Die beiden brechen nämlich ein bei der 60-jährigen Schneiderwitwe Eva Maria Reismüller. Die Beute war gering, aber sie haben die Frau arg zugerichtet und sie starb dann an den Folgen der Misshandlungen.
Also ein Mord.
Totschlag zumindest. Und das wird dann natürlich auch im Prozess zu einem Riesenthema gemacht. Und da beginnen schon so diese ersten Zuschreibungen, da gibt es einen Räuberhauptmann, das ist der Räuberhauptmann Grasl, da passieren unangenehme Dinge. Dazwischen versuchen es Grasl und Stangl interessanterweise aber mit ehrlicher Arbeit.
Wirklich?
Funktioniert aber gar nicht, also der eine probiert es als Fuhrknecht, der andere in einer Papierfabrik, sie driften aber trotzdem weiterhin ab.
Ja, wahrscheinlich ist das Einkommen als Fuhrwerker oder als Papierfabriksarbeiter nicht ganz mit den 300 Gulden zu vergleichen, die man bei einem guten Raubzug erwischt.
Natürlich, und was man auch nicht weiß, das sind ja alles nur Gelegenheitsarbeiten. Also jemand, der zumindest reiten kann oder eine Kutsche ziehen kann, der wird schon immer gebraucht, aber man kann sich einfach nichts ausbauen daraus. Und natürlich, wenn man sieht, man kann mit einem Einbruch wesentlich leichter zu Geld kommen, dann wird das sicher eine gewisse Anziehungskraft gehabt haben. 1812, er ist jetzt 22 Jahre alt, bildet sich dann ein gewisses Schema heraus. Die Diebstähle werden mehr, allerdings sind größere Diebstähle eher selten. Das heißt, sie nehmen jede Gelegenheit wahr, manchmal sind es halt nur kleine Dinge, die sie stehlen, manchmal haben sie zwei Einbrüche an einem Tag. Die Opfer sind meistens Kleinbauern und ältere Frauen, also eigentlich sehr unsympathisch.
Das heißt,
die nichts haben und ganz unten sind. Und
der Robin Hood noch, macht das anders.
Also Robin Hood, so wie man es manchmal gesagt hat, war er sicher nicht. Also er war sicher kein edler Räuber. Und es sind wieder immer die gleichen Dinge. Es werden wertvolle Stoffe gestohlen, Goldhauben, Geld, wenn eins vorhanden ist. Das wird dann gleich wieder in das Umfeld gebracht. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Er hat sich ja mittlerweile auch sowas wie eine kleine Gang aufgebaut, wobei das allerdings Menschen sind, die sehr schnell wechseln. Sie machen kurz mit, dann machen sie ihr eigenes Ding. Und dadurch steigt aber jetzt der Ruf dieses Räuberhauptmann Grasels. Also er wird dann jetzt in diesem Alter zum Räuberhauptmann, weil man ihm jetzt auch sehr viele Überfälle zuschreibt. Also viele Überfälle verübt er selbst mit seinen Kumpanen, aber viele auch nicht.
Im Zweifelsfall war es er.
Genau, weil der Name ist schon präsent, man munkelt drüber, es passiert ja auch wirklich viel, manchmal zweimal am Tag in einem gewissen Gegend. Das heißt, es häuft sich jetzt einfach und damit wird auch dieser Ruf von ihm geboren. So der Räuberhauptmann.
Was nicht schlecht ist auf der einen Seite, weil dann wird man verfolgt und gut ist auf der anderen Seite, weil man ein höheres Ansehen genießt bei seinen Leuten.
Das mag durchaus sein, also über das finden wir dann in den Akten nichts, aber der Name wird jetzt einfach bekannt. Also man spricht drüber, man erzählt drüber. Man hat sicher gewisse Vorstellungen, es wird was dazu gedichtet. Er selbst wird in seinem Privatleben jetzt mit ein paar Sachen konfrontiert, die nicht angenehm sind. Der Alkoholkonsum steigt und damit sinkt offenbar die Hemmschwelle bei ihm, weil es kommen jetzt so Sachen vor wie bei einer starken Alkoholisierung, sticht er zu, also er geht auf einen Wirt los, er sticht zuerst den Hund tot, dann verletzt er den Wirt mit 6 Messerstichen. Der Wirt stirbt und all diese Sachen summieren sich jetzt und werden dann beim Prozess, wie gesagt, das große Thema.
Also man kann sich ja vorstellen, dass man dann schon seitens der Behörden versucht hat, ihn irgendwie zu finden, weil selbst wenn, wie du vorher geschildert hast, es noch keine Zentralbehörden gab, aber so wie es sich da jetzt aufgeführt hat, kann ja der Support, wie man heutzutage neudeutsch sagen würde, unter den Leuten dort auch nicht so hoch gewesen sein.
Er kommt aber immer wieder unter. Und da kommt ihm jetzt das Netzwerk, über das wir vorher gesprochen haben, sehr zugute. Man kann relativ leicht bei diesen Abdeckerhäusern, die immer so im Abseits waren, unterkommen. Man kann relativ schnell auch woanders dann ein Versteck suchen, weil das einfach permanente Netzwerke waren, die sehr beweglich auch waren. Das heißt, wenn man irgendwo nicht mehr sein kann, geht man halt in zur nächsten Familie, man deckt einander, man teilt die Beute zum Teil miteinander. Das heißt, er wird nicht wirklich greifbar. Er ist immer, und das trägt dann auch wieder zu seinem Ruf bei, weil er einfach nicht greifbar ist. Man sagt, man sieht ihn dort gibt es einen Überfall, man erzählt von ihm dort und das trägt natürlich auch zu diesem Nimbus bei.
Legendenbildung in Rheinkultur.
Die hat definitiv schon so um 1812 eingesetzt.
Es gibt ja ganz gute Daten über seine Taten sozusagen. Wie viele Einbrüche werden ihm denn da angelastet?
Er selber hat im Prozess einige gestanden und wir können davon ausgehen, dass die Zahlen in etwa stimmen. Vielleicht hat er es ein bisschen untertrieben, aber es gab ja dann noch Zeugen. Also 1806, als er 16 Jahre alt ist, hat er einen Einbruch gestanden. Er wird natürlich bei mehr Einbrüchen dabei gewesen sein. Wir haben ja vorher darüber geredet, offenbar der Schmiere stehen, jetzt nicht wirklich als Einbruch verbucht. 1807, da ist er 17 Jahre alt, sind schon 6. Für das Jahr 1810 hat er 12 Einbrüche gestanden, 1811 mit 21, 22 Einbrüche. Und im Jahr 1815, als es dann schwierig wird und er dem Ende zugeht, waren es 15. Der Höhepunkt ist 1814 mit 71 Einbrüchen. Das sind aber nur die er gestanden hat.
Ja, jetzt ist ja irgendwie klar, dass das nicht ewig so weitergehen kann mit ihm, oder? Ich meine, es müssen ja entweder der Adel oder sonst die Leute, die er bestiehlt, werden ziemlich einen Grant auf ihn haben mit der Zeit.
Es passiert vor allem etwas in der großen Politik, was auf den kleinen Räuberhauptmann Grasel einen großen Einfluss hat, nämlich 1815 kommt es zum Wiener Kongress. 1815 ist er 25 Jahre alt. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und jetzt passt aber ein Räuberhauptmann, über den rund um Wien gemunkelt ist, überhaupt nicht ins politische Konzept. Das ist einmal der eine Grund. Weil bei diesem Wiener Kongress, den man sich als ein Gipfeltreffen des 19. Jahrhunderts vorstellen kann, wo alle Fürstlichkeiten nach dem Ende Napoleons nach Wien kamen, um eine Neuordnung Europas zu beraten, das jetzt sehr unangenehm ist für Österreich. Wie sind die Menschen damals angereist? Mit der Pferdekutsche? Und dieses Räuberwesen, es gab ja natürlich nicht nur den Räuberhauptmann Krasel, dieses Räuberwesen rund um Wien wird jetzt zum Problem. Weil wenn nämlich diese hohen Gäste nicht anreisen können, ohne immer Gefahr zu laufen, dass sie überfallen werden, dass sie bei einer Nächtigung in einem Gasthaus ausgeraubt werden, dann ist das wahnsinnig peinlich für Österreich, dass sich jetzt darstellt als großer, wir haben immer gegen Napoleon gekämpft und jetzt
schaffen wir es nicht einmal.
Genau. Ja. Das heißt, jetzt beginnt der Zeitpunkt, wo man sich von Wien aus interessiert, da ein Ende zu machen?
Indem man mehr Polizei rumschickt oder die Adeligen ihrer Pflicht ermahnt, selber nach dem Rechten zu schauen?
Mit den Adeligen funktioniert das nicht gut. Dafür ist einfach dieses Prinzip der Grundherrschaft schon zu aufgeweicht. Ich würde so ausdrücken, es wird jetzt diese Jagd auf den Krasel zentralisiert, und zwar von Wien aus.
Was lässt sich Wien jetzt einfallen, um seiner habhaft zu werden?
Wien geht jetzt folgendermaßen vor. Der Fall Krasel wird jetzt zum Thema für den Wiener Magistrat, und damit beseitigt man die Hauptschwäche des bisherigen Systems. Das heißt, da die Grundherrschaft, die ja die Justiz- und Polizeigewalt in erster Instanz hat, dem nicht Herr wird, weil eben, wie wir es besprochen haben,
keine Motivation.
Genau, er ist auch sehr mobil, zieht man das jetzt von Wien nach Wien und sagt, okay, wir nutzen jetzt alles, was wir hier haben, um den zu fangen. Das heißt, in einer Hand wird jetzt die Verfolgung gelegt.
Und letztlich kommt ja dann sogar das Militär zum Einsatz.
Ja, aber da dürfen wir jetzt keine falschen Rückschlüsse ziehen. Das kommt deshalb zum Einsatz, weil man jetzt hier mit geballter Macht auftreten kann. Weil eben dieses Prinzip der Grundherrschaft überhaupt nicht mehr funktioniert. Und sie setzen jetzt auf zweierlei Maßnahmen. Einerseits auf Hausdurchsuchungen. Da werden sie nicht wirklich fündig, aber sie bekommen relativ viele Informationen. Und sie setzen dann auf Militärstreifen. Die sind zwar am Anfang auch nicht wirklich zielführend, aber man erfährt jetzt schon ein bisschen mehr. Es gab zum Beispiel eine sehr große Militärstreife am 4. November 1815. Da hat man 800 Soldaten eingesetzt, um wirklich die Landschaft zu durchkämmen. 7 Stunden lang haben sie dann ein 160 Quadratkilometer großes Gebiet im Raum Hollerbrunn durchforstet. Man konnte ihn zwar nicht finden, aber es zeigt jetzt schon, mit welcher Energie man vorgeht, um ihn zu finden.
Also die meinen es ernst, kann man sagen.
Genau. Das Interessante ist, sie können ihn nicht wirklich erwischen, sie müssen ihm eine Falle stellen. Das heißt, sie kommen relativ schnell drauf, auch mit sehr viel Einsatz und Know-how der Soldaten schaffen sie es nicht wirklich. Und jetzt wird eine Falle gestellt, sodass er, weil er ja auch mittlerweile sehr weiß, was ihm droht. Und sie schaffen es nur, mittels einer Falle ihn gefangen zu nehmen. Und das passiert dann 1815, im November 1815.
Also eine Falle stelle ich mir so vor, wie kann man so einen Räuber fangen? Entweder man legt irgendwo ganz viel Beute hin oder man bringt eine Frau ins Spiel.
In dem Fall sind es 2 Frauen.
Aha.
Im November 1815 sitzt nämlich die Therese Hamberger, eine der vielen Geliebten vom Räuberhauptmann Krasel, ein. Und jetzt macht man was ganz Interessantes. Man lässt eine 2. Frau, nämlich Therese Penkert, als angebliche Vagabundin verhaften, steckt sie in die gleiche Zelle, in der auch die Geliebte von Krasel sitzt. Und sie versucht sich jetzt deren Vertrauen zu erschleichen, im Sinne von, wir möchten da ein bisschen mehr Einbrüche machen.
Undercover-Aktion.
Und sie planen eine Undercover-Aktion.
Ja, würde man heute sagen. Ne?
Absolut. Und es wird halt erzählt, man plant jetzt eine größere Tat, man hat ein großes Netzwerk, man braucht jetzt wirkliche Profis, wäre das nicht interessant?
Na, da kennen wir doch einen.
Hat man da vielleicht Verbindungen? Das wäre nicht super, wenn man diesen Krasel dafür gewinnt. Es funktioniert nicht gleich, weil es ja ein bisschen misstrauisch, aber es schlägt dann die Falle doch zu. Diese angebliche Vagabundin schafft es dann ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Es funktioniert nicht gleich, also es gibt auch Rückschläge bei dieser Undercover-Aktion, aber die Falle schnappt dann schließlich zu in einem Wirtshaus in Mörtersdorf. Da gibt es einen Zugriff und Krasel wird festgenommen.
Das lässt er einfach so zu? Also da hat er nicht irgendwie sich gewehrt, oder?
Nein, natürlich, er hat sich natürlich gewehrt.
Aber es waren zu viele.
Man muss dazu sagen, er war damals auch schon jemand, der gewusst hat, das hat man dann nachher erfahren, der gewusst hat, dass es nicht allzu lang so weitergehen kann. Vielleicht hat er auch deswegen den falschen Personen vertraut, was er ja vorher nicht gemacht hat. Jedenfalls, er wird dann am 20. November 1815 in Richtung Wien abtransportiert.
Nur er oder andere auch? Wie groß war denn diese Räuberbande?
Darüber streiten sich ein bisschen die Experten, auch zur damaligen Zeit. Es war nicht ganz klar, wer war wirklich dabei. Bis Dezember stieg die Anzahl auf 50 Gefangene, also 50 Personen, denen man wirklich auch zuschrieb, dass sie Teil dieses graselnden Netzwerks waren. Insgesamt hat man gesagt, dass 224 Personen in diesen Fall Grasel involviert waren, wobei aber manche zum Zeitpunkt der Verhaftung von Grasel längst tot waren oder schon vorher verurteilt worden sind. Also das ist eine Zahl, die man nachher so genannt hat.
Ist aber auch nur erklärbar, weil die Leute nicht so lang dabei waren, ne? Weil in der gleichen Zeit wieder eine 224 Leute gehabt haben.
Über das haben wir vorher gesprochen, ja. Das war ja so ein permanentes Kommen und Gehen. Wenn es gerade wieder schlecht ging, hat jemand bei Einbrüchen mitgemacht. Aber es dürften schon 224 Personen in diesen, wie viel waren es dann, ungefähr 8, 9 Jahren,
staatliche Anzahl,
immer wieder ins Leben des Grasel getreten sein, geholfen haben, dann wieder nicht mehr dabei gewesen sein.
Also ein Mammutprozess kommt auf uns zu.
Das war wirklich ein Mammutprozess, weil man musste ja auch beweisen, jetzt haben wir diesen Grasel und jetzt werden wir den auch verurteilen und vor allem wir werden den jetzt einmal gründlich aufräumen. Am 22. November, also relativ schnell, beginnen die Verhöre. Und es kommt dann im Laufe der nächsten Wochen zu einem umfangreichen Protokoll. Zunächst hat Grasel nur 38 Fälle zugegeben und vor allem hat er es vermieden, über manche Personen zu sprechen. Und vom Juni bis Oktober 1816 kommt es dann zum sogenannten ordentlichen Verhör Grasels. Da muss er dann manche Aussagen zurücknehmen, es kommen dann wieder neue Tatsachen ins Spiel. Am Ende.
Blöde Frage, wird bei diesen Verhören noch gefoltert oder ist man da mittlerweile schon weggekommen davon?
Also in der Praxis würde ich mal davon ausgehen. Also die Folter ist zwar abgeschafft, ich möchte nicht wissen, wie es genau zugegangen ist. Also wir haben da jetzt wenig Quellen, aber
es wird nicht nett mit Anwalt gewesen sein.
Ja. Also Anwalt hat ja sicher keinen, aber wird durchaus noch gemacht worden sein.
Weswegen waren die im Einzelnen angeklagt? Ging ja nicht nur um Mord und Totschlag, sondern ja auch um Hehlerei, um Diebstahl und so weiter. Und wie sahen dann die Urteile aus?
Die Urteile erstreckten sich zum Teil von 4 Wochen, 5 Jahre, 8 Jahre bis zu lebenslänglichem schweren Kerker. Also je nachdem, was nachgewiesen werden konnte.
Also wie komme ich zu den 4 Wochen?
Das waren zum Beispiel die Schwestern von Grasel. Ich gehe davon aus, dass sie einfach nur Schmiere gestanden sind. Das heißt, man hat schon sehr, sehr genau unterschieden, wer war dabei bei den Einbrüchen, wer war aktiv dabei, bei welchen Einbrüchen gab es einen Totschlag, bei welchen Einbrüchen wurde jemand misshandelt. Also man hat da wirklich sehr differenziert.
Klingt schon nach einem rechtsstaatlichen Verfahren eigentlich.
Dann. Ja, das hat schon für damalige Zeiten gut gepasst. Ja, also man hat jetzt nicht alle diese Menschen über einen Kamm geschoren. Der Mutter von Grasel wurde zum Beispiel erschwerend zur Last gelegt, dass sie ihren Sohn zum ersten Diebstahl veranlasst hat. Auch das war etwas, was man hervorgehoben hat, was für damalige Zeiten auch erwähnenswert war. Die meisten Angeklagten wurden wegen Diebstahls oder wegen Hehlerei verurteilt. 6 Personen wurden wegen Raubes angeklagt. Manche erhielten 12 Jahre Kerker, das ist natürlich sehr hart. Manche lebenslänglichen Kerker, manche zu schwerem Kerker verurteilt.
Was ist jetzt schwerer Kerker im Verhältnis zu normalem Kerker?
Schwerer Kerker ist wirklich sehr deftig. Schwerer Kerker hat damals bedeutet, die Sträflinge hatten an den Füßen Eisen zu tragen. Die Speisen enthielten kein Fleisch. Und als Lager durften nur bloße Bretter dienen. Und außerdem durften sie nur mit Personen sprechen, die mit der Verhaftung in Zusammenhang standen. Das heißt, man hat auch irgendwie diesen Menschen überhaupt keine Möglichkeit gegeben, mehr mit irgendwem außerhalb ihrer Verbrecherbande irgendwas zu tun zu haben.
Jetzt haben wir Kerker, schweren Kerker. Gibt es noch einen Superlativ?
Ja, das gibt's wirklich. Es gab schwersten Kerker. Da wurde der Sträfling in einer Einzelzelle untergebracht, musste immer schweres Eisen an Füßen und Händen tragen, sowie einen Eisenring um den Leib. Wenn er nicht gearbeitet hat, weil sie wurden ja zur Arbeitsdienst herangezogen, war er auch noch an einer Kette in der Zelle angeschlossen. Er erhielt nur jeden 2. Tag eine warme Speise ohne Fleisch, ansonsten nur Wasser und Brot und er durfte mit niemandem sprechen.
Resozialisierung war nicht das Thema, können wir daraus schließen.
Ja, es ging um reine Abschreckung.
Hat das geklappt? Also haben die Leute gewusst, wie es in den Gefängnissen zugeht? Wurde darüber berichtet? Also Abschreckung setzt ja voraus, dass der da in der einzelnen Zelle sitzt mit seinem Metallring um den Bauch und nur jeden zweiten Tag Brot, dass das auch die Öffentlichkeit weiß? Wurde das kommuniziert und berichtet?
Ja, natürlich, das wurde in den Zeitungen berichtet. Das war ein Riesenthema und vor allem die Menschen wussten natürlich auch, was im Kerker los war. Also das war jetzt nicht so, dass man das nicht kommuniziert hat. Also das wurde auch schon sehr gezielt unter die Leute gebracht. Und damit wurde natürlich auch ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, Genugtuung auch rübergebracht.
Jetzt haben wir so viel über Urteile gesprochen, aber einer fehlt uns ja noch, nämlich Grasl selbst.
Das Urteil gegen Grasl und einige andere Männer wurde am 28. Jänner 1818 bekannt gegeben und es war ein Todesurteil.
Warum hat Grasl die Todesstrafe ausgefasst?
Weil das Gericht die Tötung des Gastwirtes, von dem wir vorher gesprochen haben, der an den Folgen gestorben ist, als einfachen Totschlag gewertet hat und die Tat an einer Frau als räuberischen Totschlag gewertet hat. Und deshalb wurde Grasl zum Tode verurteilt.
Grasl wurde also mit Ignaz Stangl, dem schönen Nazl, und einem weiteren Komplizen zum Tode verurteilt. Wie hat die Hinrichtung damals ausgesehen? Wie hat sowas funktioniert?
Grasl und seine beiden Komplizen wurden gehängt. Und die Hinrichtung fand am 31. Jänner 1818 statt in Wien, fand in der Gegend der heutigen Rosauer Kaserne statt. Und interessant ist, dass sich eine riesige Menschenmenge eingefunden hat, um Zeuge zu werden.
Ein richtiges makabres Volksfest, könnte man sagen.
Kann man so sagen, vor allem das Interesse war riesig. Es war auch eine sehr, soll ich sagen, unangenehme Hinrichtung, eine sehr eigenartige Hinrichtung. Ignaz Stangl zum Beispiel wurde praktisch bewusstlos gehängt. Er hat das Bewusstsein verloren, während er seine Jacke ausgezogen hat. Man hat ihn dann fast ohnmächtig gehängt. Das ist auch eine sehr, sehr eigenartige Geschichte. Grasl selbst war aber bei vollem Bewusstsein und hat vor allem auch in seinen letzten Lebensminuten ganz genau registriert, was rund um ihn herum geschah. Er hat ganz langsam seinen Rock ausgezogen, er hat seinen Hals entblößt, er hat dem Priester gedankt, der anwesend war, er hat das Kreuz geküsst und ist dann selbst unter den Galgen getreten. Also er war sehr Herr seiner Sinne. Man erzählt sich, als er bereits den Strang um den Hals hatte, hat er den Henker noch um etwas Geduld gebeten und hat durch die Menge geblickt und hat dann voller Erstaunen gesagt, Jessa, so viel Leid.
Ja, das war damals eine Zeit ohne Fernsehen, ne? Kann man jetzt mal brutal sagen. Also die Leute hatten wenig Volksbelustigung und eine Hinrichtung war offenbar eine. Es gab ja auch viele fahrende Händler vor Ort. Es war ja auch ein Geschäft, sowas.
Das schon, und ich lese aber da schon ein bisschen heraus aus diesen letzten Berichten, aus dieser letzten Bemerkung von ihm, bevor er gestorben ist, dass er offenbar da so richtig erst erfasst hat, was für eine große Nummer er eigentlich war für die Leute. Also er hat natürlich vorher nie eine solche Menschenmenge gesehen. Man hätte das auch tun sollen, er war ja permanent im Verstecken. Und das finde ich jetzt so als Dramaturgie, ohne dass das zynisch klingt, nicht uninteressant, dass er in der letzten Minute seines Lebens offenbar ein Bewusstsein hatte, was für eine Verbrechernummer er für die Leute offenbar war und dass ihn das total überrascht hat. Interessant finde ich auch, dass er so gefasst war, dass er diesen letzten Gang bei vollem Bewusstsein angetreten ist, offenbar sehr ruhig war. Finde ich nicht uninteressant für einen 28-jährigen Mann.
Gut, er hat mit 28 auch schon mehr erlebt als viele heute mit 60.
Natürlich, aber er hat offenbar auch Nerven gehabt und diese Nerven auch bewiesen in seinen letzten Lebensminuten.
Es ist wirklich interessant, dass jemand, der eigentlich ein mehrfacher Totschläger, heute würde man sogar Mörder sagen rechtlich, das Geld entweder versoffen hat, mit seinen Frauen durchgebracht hat oder sonst irgendwie vergeudet hat, noch heute jemand ist, der mit einer gewissen Verklärung betrachtet wird. So eigentlich, also der Grasl, der hat sich schon was getraut. Ich verstehe es nicht ganz. Wie geht's dir damit?
Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich kann es mir am ehesten nur damit erklären, dass er die Obrigkeit ziemlich lang an der Nase herumgeführt hat. Das könnte ein Grund sein, so im Sinne von, man musste schon wirklich mit dem Militär kommen, dass man diesen legendären Räuberhauptmann fängt. Das wird sicher zu seinem Mythos beigetragen haben. Und weil man ja dann im Endeffekt doch wenig über ihn weiß. Also wir haben die Gerichtsakten, wir wissen, wann er wo Überfälle gemacht hat, wir wissen nicht, ob er mehr gemacht hat. Und das tut natürlich schon einiges zur Legenden Bildung beisteuern. Wir haben keine Bilder von ihm. Es gibt da nur ein, zwei Zeichnungen. Das ist auch interessant. Also der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Aber ich glaube, es ist wirklich diese Tatsache, die im Endeffekt immer falsch gelesen wird aus der Geschichte heraus. Er war so ein furchtbarer Verbrecher, dass nur das Militär ihn schnappen konnte. Wir haben natürlich drüber gesprochen, ja. Das hatte handfeste administrative Gründe, organisatorische Gründe. Man hätte ihn natürlich schon früher fangen können. Aber ich glaube, es ist diese Tatsache, so ein kleiner, edler Räuber und dann muss das Militär kommen und erst dann fangen sie ihn. Das muss irgendwie reinspielen.
Also nicht nur viele Leute bei seiner Hinrichtung, sondern auch bis heute eine gute Nachricht. Insoweit hat das ja...
Ja,
so, wir sind ganz gut getroffen.
Das schon, aber wie wir es am Anfang gesagt haben, er ist einerseits wirklich ein bisschen Räuber Hotzenplotz. Von der Geschichte ist es wirklich gleich, da gibt es einen Räuber und der bricht überall ein und hin und her. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch, ohne dass man jetzt irgendein seiner Verbrechen kleinredet, er ist natürlich das Produkt seiner Umwelt, das ist ganz klar. Also die Frage, die man stellen kann, ist, welchen Weg hätte er noch einschlagen können? Also sicher keinen, der ihn abgesichert hätte. Über den Rest kann man diskutieren.
Ja, auf der anderen Seite kann man sagen, nicht alle Ableger haben so gehandelt wie er, sonst wären die Wälder im Waldviertel voller Toten gewesen.
Stimmt, also in den letzten Satz.
Man auch sagen. Na, beides stimmt natürlich. Ja. Er ist sicher ein Produkt seiner Umwelt, aber er konnte sich auch selber irgendwie
aussuchen. Lassen wir es enden, indem wir diesen einen Mythos aufklären, dass das Militär nicht ausgerückt ist, weil er der gefährlichste aller Räuber war, sondern weil man das anders einfach nicht organisieren konnte.
Das war's mit dem Räuberhauptmann Krasl, der in jungen Jahren sehr, sehr berühmt wurde, ein quasi Popstar seiner Zeit mit einem tragischen Ende, der aber bis heute eigentlich eine gute Nachricht besitzt, die, wie wir uns beide jetzt gerade vorher geeinigt haben, ihm nicht hundertprozentig zustimmt.
Ja, gute Nachrede. Sagen wir so, er wird immer noch romantisiert.
Ja, das meine ich damit, genau. Mhm.
Ja, kann man durchaus so stehen lassen.
Dann hören wir uns wieder in 2-3 Wochen bei unserer nächsten Folge von Krone Geschichte Verbrechen.